Sie hören Future Markets. Die Zukunft wird an der Börse gehandelt. Ein Podcast von der Aktionär.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Future Markets. Wir werden uns in den nächsten Minuten mal dem Thema Lithium und Rohstoffe und natürlich auch Energiekrise widmen. Denn wir hatten schon gesehen, dass Lithium natürlich gebraucht wird für das Vorankommen der Elektromobilität, allerdings im vergangenen Jahr abgerauscht ist. 80% in den negativen Bereich, und das spricht natürlich nicht für ein Vorankommen zur Elektromobilität. Außerdem gibt es weitere Baustellen, sowohl für Verbraucher als auch für Anleger, was den Rohstoff und natürlich auch den Automobilmarkt angeht. Und über genau diese Themen werde ich mich in den nächsten Minuten mit dir unterhalten, lieber Stefan Müller. Du bist bei der Deutschen Gesellschaft für Wertpapieranalyse, ich möchte nicht sagen Fachmann, sondern du bist der Fachmann schlechthin, was das Thema Rohstoffknappheit angeht und natürlich auch die politischen Entscheidungen, die vielleicht manchmal schwierig nachzuvollziehen sind. Man möchte weg von der Klimakrise ohnehin. Es gibt aber mehrere Baustellen. Wir haben natürlich die Elektroautos, die Lithium benötigen. Wir haben aber natürlich auch Heizungen, Brennstoffe, die so nicht mehr erwünscht sind. Der Switch ist nicht so einfach. Wo siehst du die größten Probleme?
Gut, der Switch ist in der Tat nicht einfach, und es ist auch völlig neu, dass in einem Land wie Deutschland Rohstoffe plötzlich so eine dominante Rolle spielen. Ein Bereich, von dem eben tatsächlich relativ wenige Leute auch Ahnung haben, weil das früher alles outgesourced worden ist und man das einfach über Händler und so weiter eingekauft hat. Die Politik sich ja von der Rohstoffförderung absolut verabschiedet hat, in Deutschland, aber eigentlich auch in Europa. Das heißt, auf der Ebene nur wenige Fachleute existent sind und auch die Industrie damit jetzt zumindest anfangs nicht wirklich klargekommen ist, dass man jetzt eben beim Einkauf A, nicht nur auf den Preis achtet, wie das bei Scheibenwischern, bei Lampen, bei allem Möglichen so der Fall ist, sondern dass man jetzt eben auf Lieferketten achten muss, auf Nachhaltigkeit achten muss und eben auch berücksichtigen muss, dass ich, wenn ich jetzt, bleiben wir bei den Scheibenwischern, in 3 Monaten 10.000, 100.000 Scheibenwischer haben will, dann bekomme ich die. Wenn ich aber in 1 oder 2 Jahren Rohstoffe in einer gewissen Menge haben möchte, dann bekomme ich die nicht unbedingt, weil die Rohstoffförderung eben mit zu dem Komplexesten gehört, was auf dieser Welt hier gemacht wird, durch die ganze Förderung, aber auch durch den ganzen Prozess vorher. Das ist nicht wie diese berühmte Softwarefirma, wo man eigentlich nur eine Garage für braucht, sondern aus einem Stück Land oder einem Berg irgendwann mal Rohstoffe zu fördern, braucht sehr, sehr viel und viel mehr als Bagger und schlaue Menschen.
Jetzt ist es ja kein Geheimnis, dass man gerade für das Vorankommen der Elektromobilität, für die Batterien der Elektroautos, eine nicht unerhebliche Menge an Lithium benötigt. Worauf wir jetzt hier zumindest in Deutschland nicht sitzen. Wo muss man schauen? Wie ist die Problematik, tatsächlich Lithium zu gewinnen? Wo stehen wir da?
Also grundsätzlich, das muss man mal sagen, gibt es genug Lithium. Das ist mal das Erste. Aber die Frage ist, welchen Preis möchte man dafür bezahlen, um ihn aus der Erde rauszuholen? Und wo möchte man es aus der Erde rausholen? Das ist wie bei jedem Rohstoff so, je teurer er wird, je mehr gibt es davon. Weil natürlich die Fördermethoden verschiedene Preislevels haben. Ja? Und je teurer das Fördern ist, es geht ja hin bis zu Offshore und unter Wasser und so weiter, je teurer das Fördern wird, aber je mehr kriege ich auch raus. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, anders als bei jedem anderen Geschäft kann man sich nicht aussuchen, wo es stattfindet. Ich kann meine Firma überall hinbauen, wo ich möchte. Eine Mine ist da, wo die Mine ist. Das heißt, da kommen die politischen Aspekte zu tragen. Und da haben wir natürlich jetzt gerade seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges natürlich auch viel dazugelernt. Plötzlich ist Katar unser bester Freund, wenn es um Energie geht. Und auch viele, viele andere Länder. In Argentinien wurden jetzt beispielsweise die Staatsgarantien wieder ermöglicht und sowas. Was auch gut ist, weil man auch so ein bisschen von Ressentiments und vielleicht auch von Engstirnigkeit wegkommt. Und das Dritte ist, Lithium gibt es eigentlich auf der ganzen Welt, tatsächlich auch in Deutschland, aber in sehr eng besiedelten Gegenden, wo wahrscheinlich dann doch nicht gefördert wird. Da gibt es beispielsweise, weil das aus der Geothermie kommen würde, Bedenken, weil es weit in Richtung Fracking geht. Da gibt es Bürgerinitiativen dagegen. Wir haben in der Tschechei große Lithiumvorkommen. Wir haben die größten Europas in Serbien. Dort ist Rio Tinto tätig, aber Serbien, ein Nicht-EU-Land, zwar halbwegs im Herzen von Europa, aber ein Nicht-EU-Land hat ein Handelsabkommen mit China abgeschlossen, in dem explizit keine Zölle auf Lithium festgeschrieben sind. Ansonsten 60% der weltweit bekannten Lithiumvorkommen liegen in Australien, was schon mal sehr gut ist. Das ist ein gut befreundetes Land mit einer hohen Erfahrung im Bergbau und die anderen 40% über die Welt verteilt, zum größten Teil in Südamerika und dort in diesen ausgetrockneten Salzseen. Sie haben diese weißen Bilder vor Augen, Salare heißen die, während das in Australien alles im klassischen Hardrock-Gestein drin ist. Also es gibt genug. Die Förderung ist auch kein technisch anspruchsvolles Thema. Was das Ganze dann spannend macht, ist das anders als beim Gold. Ich sage immer, man kann morgens Gold fördern und hat es nachmittags im Zahn oder am Arm. Das ist kein Problem. Lithium, die Förderung ist im Vergleich zu dem gesamten Weg bis hin in die Batterie, ist die Förderung der einfachere Weg. Danach beginnt ein extrem komplexer chemischer Prozess, der in mehreren Etappen stattfindet. Erst mechanisch, dann mehr chemisch, der auch die Menge reduziert und eben nachher das Lithium in Batterielithium, batteriefähiges Lithium wandelt. Und da kommt dann die Politik ins Spiel, weil man natürlich irgendwo sagen kann, okay, wir machen einen Teil in dem Land, das das Lithium fördert, damit auch dort die Wertschöpfung stattfindet und eben beispielsweise nicht mehr so dieses Koloniale, der böse weiße Mann geht nach Afrika und lässt arme schwarze Männer und Kinder den Rohstoff mit den Händen aus der Erde holen und holt ihn dann ab und im Land selbst wird kein Geld verdient. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen, weil so war es ja früher, sondern es werden eben in den Ländern, die Lithium fördern oder auch andere Rohstoffe fördern, zumindest die ersten Verarbeitungsschritte dort auch etabliert, hat zwei Vorteile. A, findet dort Wertschöpfung statt und B, reduziert sich die zu bewegende Masse. Im Fall von Lithium ist zum Beispiel der erste Verarbeitungsschritt einer, der die Masse um den Faktor 6 ungefähr reduziert, weil eben die Beistoffe, die mit rausgeholt werden, abgeschieden werden und sie müssen viel weniger transportieren, also beispielsweise viel weniger Schiffskapazitäten. Das wiederum ist nachhaltig.
Lass uns einen Punkt nach dem anderen abarbeiten. Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen. In Serbien hat sich China, ich möchte nicht sagen die Rechte gesichert, aber gute Konditionen gesichert. Was bedeutet das denn für Deutschland? Weil China wird ja nicht nur in Serbien den Fuß vorne haben. Wo hat sich Deutschland denn möglicherweise gut positioniert oder gar nicht?
Also machen wir es mal umgekehrt. China hat sich eigentlich überall gut positioniert, wo es Lithium gibt, weil sie halt auch mit ganz anderen Möglichkeiten, sowohl finanziell als auch was das Timing angeht, vorgehen können. Die machen meistens die Prüfung, nachdem sie das Projekt gekauft haben. Das geht dann auch schon mal schief, aber in Summe funktioniert das dann eben. Sodass überall auf der Welt in den großen Projekten zumindest keine mehrheitlich deutschen Interessen vertreten sind. Die Deutschen sind relativ spät auf diesen Zug aufgesprungen, haben das viel über Händler gemacht, haben halt auch intern lange Prozesse, ehe man sich für irgendwas entscheidet. Und solche großen Automobilhersteller wollen aus den verschiedensten, auch durchaus nachzuvollziehenden Gründen, nicht unbedingt Beteiligung an Minenunternehmen auf ihrer Bilanz haben. Weil wenn da mal was schief geht, dann steht man immer wieder in der Zeitung und den Chinesen ist das relativ egal und deswegen sind sie in Serbien, also mitten in Europa, beteiligt. Sie sind beispielsweise auch dort in anderen, selbst in Deutschland gibt es im Zinnwald, in Sachsen gibt es Lithiumvorkommen, auch dort sind die Chinesen beteiligt. Und bei den ganz großen Projekten in Südamerika sowieso. Ich war selbst vor 6 Wochen vor Ort in Brasilien bei einem Projekt, das hat mich absolut begeistert. Wir haben das dort hier dann vorgestellt, potenziellen Abnehmern und Investoren. 4 Wochen später waren die Chinesen, die im gleichen Flugzeug saßen, nochmal dort und sind mit 50 Millionen und einer Beteiligung an dem Projekt wieder zurückgeflogen, während hier wir über die ersten Gespräche noch nicht hinausgekommen sind.
Aber woran hängt es denn politisch gesehen? Denn festhalten müssen wir mal, klar, es fällt einem sofort auf, China überholt uns gerade, was den Elektroautomobilmarkt angeht. Und wir hinken nur als ehemalige, großartige Autoexporteure hinterher. Jetzt hat man auch bei den Lithiumvorkommen die Nase vorn. Hat die deutsche Regierung geschlafen oder woran liegt's?
Die Regierung kommt ja dann eigentlich erst dann aufs Parkett, wenn man merkt, dass es Missstände gibt, wo man eingreifen muss, weil die Wirtschaft das irgendwie oder weil sich das in die falsche Richtung entwickelt. Hätten sich die deutschen Automobilhersteller und Elektronikkonzerne und andere vor Jahren, wie wir das übrigens empfohlen haben, ich bin vor 5, 6 Jahren in München, in Wolfsburg, in Stuttgart gewesen, dort waren aber eben die Einkäufer damals halt Einkäufe, die vorher, bleiben wir dabei, Scheibenwischer eingekauft haben. Inzwischen sitzen dort auch Geologen und sowas in den Abteilungen. Da war man sich damals nicht drüber im Klaren und man hat diesen Trend einfach nicht gesehen, weil wir Deutschen natürlich, das Tollste, was wir je erschaffen haben, ist der Verbrennungsmotor. Und da hängen wir halt nun mal dran, in jedem guten Auto dieser Welt, was ein gewissen Imageträger ja auch ist, sind unsere Motoren drin. Und man wollte das einfach eine ganze Zeit lang nicht wahrhaben, während die Chinesen früher gar keine Autos gebaut haben und relativ früh erkannt haben, dass der Trend der Zukunft wahrscheinlich das Elektroauto ist und haben sich dort eben absolut drauf fokussiert. Und Ansonsten haben wir in Deutschland, das ist jetzt nicht nur bei Lithium der Fall, was ja noch relativ komplex zu beschaffen ist. Du brauchst ja nur mal versuchen, einen neuen Personalausweis zu kriegen. Wir haben einfach Entscheidungswege in Deutschland, die sind nicht mehr zeitgemäß. Die Dinge funktionieren nicht. Ehe wir uns auf Neuigkeiten einstellen, bleiben wir lieber sitzen auf dem Stolz vergangener Tage. Und wir haben den Verbrenner ja in Brüssel selbst mit abgeschafft. Da müssen wir uns nicht vormachen.
Klar, kommen erst die Autobauer, die schauen, wo sie ihre Rohstoffe herbekommen. Aber du hast ja auch gesagt, wenn dann eine Misslage oder ein Missstand entstanden ist, muss die Regierung mit aufs Parkett. Ist das jetzt der Fall? Schon?
Erst? Also ja, die Regierung. Ich meine, man hat es ja, glaube ich, letztes Jahr gesehen, dass das zweitwichtigste Thema in den Medien nach dem ersten und jetzt auch dem zweiten Krieg waren Rohstoffe. Also selbst der Bundeskanzler macht ja Rohstoffreisen inzwischen, war in Südamerika. Das Ganze läuft in der Regel über das Wirtschaftsministerium und über die KfW. Dort gibt es eine Staatssekretärin beispielsweise, die dort sehr aktiv ist, das auch sehr gut macht. Da gibt es alle 2-3 Monate Reisen in diese Länder. Aber in den allermeisten Ländern, das muss man eben auch dazu sagen, sind diese Unternehmen börsennotiert, meist australisch oder kanadisch, und können doch im Großen und Ganzen machen, was sie wollen, weil sie in erster Linie mal ihren Aktionären gegenüber verantwortlich sind. Aber man kann natürlich versuchen, große bilaterale Partnerschaften oder auch zwischen der EU und einzelnen Ländern aufzubauen, wo man eben sagt, okay, wir wollen Rohstoffpartnerschaften entwickeln. Im Gegenzug gibt es dann vielleicht andere Leistungen, die von uns in diese andere Richtung gehen. Aber dass jetzt ein Staat, wie das beispielsweise China machen würde und auch könnte, dass ein Staat, im konkreten Fall Deutschland, jetzt mit irgendwelchen Ländern ein Abkommen unterzeichnet, wo man sagt, alles Lithium von euch geht zu uns. So weit sind wir nicht und das wird, glaube ich, in demokratischen Strukturen auch nicht passieren. Was man aber natürlich machen kann, ist über beispielsweise die KfW und diesen 1-Milliarde-Euro-Fund, den jetzt die deutsche Regierung aufgesetzt hat, also die Bundesregierung stellt 1 Milliarde Euro zur Verfügung, um die Industrie eben mit kritischen Rohstoffen zu versorgen. Das wird so funktionieren, dass die KfW als Manager dieses Funds sich bei Unternehmen in der Rohstoffindustrie tatsächlich beteiligt und ein Weg gefunden wird, dass die Rohstoffe, die dort gesucht, gefunden und auch gefördert werden, irgendwie nach Deutschland kommen. Das klingt jetzt relativ einfach, so wie bei Minecraft, was finden, Bagger kaufen, fördern, ist es aber nicht. Weil man natürlich trotz allem auch über Timeframes redet von vielen, vielen Jahren. Wenn du jetzt in deinem Garten Lithium findest und alles läuft ideal, dann dauert das trotzdem ungefähr 8 bis 10 Jahre, bis dieses Lithium irgendwo in einer Batterie drin ist.
Ja, aber dann sind wir doch komplett weg, was die Automobilbranche angeht, oder?
Also natürlich haben die Automobilhersteller auch aktuell Lieferverträge mit Minen. Und es ist auch so, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die mit China einfach nicht mehr zusammenarbeiten wollen, weil es nicht mehr opportun ist, weil man eben in der westlichen Welt unterwegs ist, weil es auch immer die Ängste gibt von irgendwelchen höheren Besteuerungen und so weiter, weil man sich nicht so abhängig machen will davon. Sodass wir natürlich auch nach wie vor große Quellen haben und ganz zu schweigen davon, dass die Investoren das nicht so witzig finden, wenn ich mit den Chinesen zusammenarbeite. Und weil die Chinesen inzwischen deswegen in der Konsequenz eben ganz anders auch vorgehen mit ihren Verträgen und so weiter. Also man findet schon Lithium woanders. Das Problem ist, dass das Auto an sich auch ein bisschen an Bedeutung verliert und der Trend dieser Elektroautos auch ein bisschen dazu führt, dass das Auto diesen Imageträger-Status verliert. Oder im Gegenteil, ein chinesisches Elektroauto irgendwie fast als cooler und innovativer gilt als zum Beispiel eins von VW. Das allerbeste Beispiel ist, wir sind hier im Herzen von Frankfurt. In Frankfurt sagt man auch gerne im Herzen von Europa. Aber im Umkreis,
sagt man beim Fußball.
Umkreis von 300 Metern gibt es 7 Autohäuser.
Ja, ich weiß,
NIO, Genesis, Polestar, Tesla, Finnmark, wie heißt es? Winfast, BYD und den letzten habe ich jetzt vergessen. Kein einziges davon ist deutsch. Alle sind maximal 2 Jahre alt und wenn ich einen VW kaufen will, wo fahre ich da hin in Frankfurt? Weißt du das?
Weiß ich tatsächlich nicht.
In irgendein Industriegebiet, wo ich vielleicht gar nicht hin will. Noch besser ist es, wenn ich einen Mercedes kaufen will, dann muss ich mich nach Offenbach fahren. Das machen die, damit die nah an ihren G-Klassen von AMG-Käufern dran sind. Aber der Trend geht halt auch daran, dass man so ein Auto eben auch virtuell zusammenstellt, sich so eine Brille aufsetzt und also was, und nicht in so ein riesengroßes Vorortkaufhaus geht und sich dann ein Polo von der Halde kauft. Ich überspitze jetzt ein bisschen, aber die asiatischen Hersteller schaffen es eben auch, ihre Autos als cool zu positionieren. Die sehen alle gut aus, die funktionieren, die kosten alle viel, viel weniger. Und die jungen Leute, wenn sie überhaupt noch ein Auto haben wollen, die wollen eins haben, was funktioniert, was schnell zu bekommen ist, was halbwegs günstig ist und eben nicht mehr, wie das in meiner Generation war, noch umgehend ein Golf GTI.
Warst du mal in so einem Elektroautohaus?
In allen.
In allen.
Ich war tatsächlich bei
einem Autohaus, weil es mich einfach interessiert hat. Und klar, man kann da eine Probefahrt machen, man muss das vorher anmelden. Ich finde aber tatsächlich in der Umsetzung hapert es noch ganz schön, wenn man denen Fragen stellt, wie es weitergeht, welche Modelle sie anbieten können. Das dauert irgendwie Monate, bis man da mal eine Rückmeldung hat. Das ist, glaube ich, nicht so der Standard, den wir Deutsche gewohnt sind, was Kundenservice etc. pp. Angeht. Also ich finde, das ist noch deutlich abschreckend. Aber es soll ja auch nicht darum gehen, wie man tatsächlich Elektromobilität bewirbt an sich. Final geht es ja eher darum, wo wird der deutsche Autobauer hinwandern oder wo wird es ihn abdriften und wird das, du hast schon gesagt, wir sind natürlich die Exportnation gewesen wahrscheinlich, was Automobile angeht. Gut, Rüstung ist momentan in der geopolitischen Lage nach wie vor ein ganz großes Thema. Aber ist der deutsche Automarkt damit schon tot oder gibt es da noch die Möglichkeit aufzuholen? Gerade wenn du das Problem mit der Lithiumförderung ansprichst, hört sich das ja nicht nach einer rosigen Zukunft an.
Also tot ist er nicht. Man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen den verschiedenen Automobilherstellern. Gehen wir gleich mal drauf ein. Aufholen sehe ich überhaupt nicht. Ich sehe eher, dass die Chinesen oder generell die Asiaten, einige kommen ja aus Korea und so, nicht nur aufholen, sondern uns eben massiv Marktanteile abnehmen, weil eben unter anderem das Auto als Imageträger an Bedeutung verliert und es inzwischen fast peinlich ist, irgendwie eine S-Klasse zu fahren oder sowas in vielen Gegenden und Berufsgruppen und so weiter. Firmenwagen gibt es immer weniger. Die Commerzbank beispielsweise hat, glaube ich, nur noch eine Poolflotte und andere werden auch umstellen. Dann ist es eben so, dass die größten Märkte logischerweise nicht die europäischen Märkte sind und in diesen chinesischen und indischen und anderen Märkten diese günstigeren Autos einfach besser ankommen und die jeweiligen Regierungen auch Möglichkeiten haben, die dort viel besser zu positionieren. Von daher sehe ich bei dem einen oder anderen Automobilhersteller in Deutschland schon allergrößte Probleme. Ich habe da ein Szenario, was jetzt zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch ein bisschen weit weg ist, aber was ich befürchte, eintreten wird. Unser größter Hersteller VW hat neben den ganzen Punkten, die wir jetzt schon erklärt haben, riesengroße interne Probleme. Sie sind überorganisiert, sie haben zu geringe Margen, sie haben das ganze China-Thema jetzt mal unabhängig von dem chinesischen Automarkt, aber mit ihren Werken und so weiter dort nicht im Griff. Die Autos sind nicht mehr so, oder früher waren Golf einfach 20% besser als ein Peugeot oder ein Toyota oder sonst irgendwas. Das ist einfach nicht mehr so. Ich würde fast sagen, im Gegenteil, ich hatte noch neulich mal einen gemietet.
Aber weil die anderen aufholen oder weil
die anderen aufholen, weil die anderen aufholen, weil es eben nicht mehr aufs letzte Detail auch ankommt. 600.000 Menschen arbeiten zwischen Emden und Hannover für den VW-Konzern. Wenn dort auch nur 20 oder 30% entlassen werden müssten und so weiter, wird das zum größten Subventions- und Sanktionsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte, was die Wirtschaft angeht. Das sehe ich leider kommen. Dann sind sie auch relativ unflexibel, weil sie durch ihr Plattformsystem jetzt nicht einfach Skoda oder Seat verkaufen können, weil das ja eigentlich alles das gleiche Auto ist, sondern eben nur eine andere Hülle drauf ist. Da bleibt nicht viel übrig. Das Einzige, was in dem VW-Konzern wirklich Klasse hat, ist Porsche. Und um Porsche mache ich mir auch überhaupt gar keine Gedanken, weil das natürlich eine Nische ist, die auf der Welt immer funktionieren wird, die unabhängig sind, die sich auch unabhängiger machen, für die es auch auf der Welt immer Leute gibt, die das Geld bezahlen werden. Vielleicht nicht mehr unbedingt in Deutschland, aber im Nahen Osten, auch in Asien und so. Und Porsche ist wie eine teure Uhr oder so etwas, was man haben will. Und selbst wenn die Rohstoffpreise beispielsweise teurer werden, dann wird das bei einem Porsche eben auf den Preis umgelegt. Die Leute bezahlen das. Aber sie machen das nicht bei einem Feld-, Wald- und Wiesen-Mittelklasse-Auto von VW. Dann kauft man sich eben den Chinesen oder den Japaner. Dann haben wir noch Mercedes und BMW, die eigentlich ganz gut aufgestellt sind, vor allem BMW. Die bauen ja zukünftig in München nur noch Elektroautos beispielsweise. Mhm. Mercedes geht ja voll auf Luxus, das Louis Vuitton der Automobilindustrie. Das mag funktionieren, ist aber natürlich ein sehr, sehr heißer Kurs. Wie gesagt, wenn das Auto als Image und Luxusgut weiter an Markt verliert, klar wird es immer Gegenden geben, wo diese Autos nachgefragt werden. Aber da würde ich sogar so weit gehen, dass diese Unternehmen früher oder später anfangs intensive Partnerschaften eingehen, aber vielleicht irgendwann sogar mal ein Konzern werden, nicht weil sie wollen, sondern weil sie müssen. Das Markenimage wird natürlich bestehen bleiben. Die DNA von BMW und die von Mercedes, die ist extrem unterschiedlich. Aber was man im Hintergrund an Forschung, an Entwicklung, an Einkauf sparen würde, das geht in die zig Milliarden. Und die Autos unterm Blech sind zu 80% die gleichen.
Aber wenn man unterm Strich das mal zusammenfasst, ist das großteils gesehen das Aus für die deutsche Automobilindustrie und für die Exporte, was natürlich dann auch, du hast Volkswagen jetzt als Negativbeispiel angebracht, was sich natürlich dann auch final auf das Wirtschaftswachstum deutlich auswirken wird, oder?
Also es wird nicht mehr diese Branche sein, auf die sich alles fokussiert, auf die wir so stolz sind und die eben auch hinten dran, je nachdem, wie man fragt, hängt ja jeder 5. bis 7. Arbeitsplatz in Deutschland am Auto. Das wird es zukünftig nicht mehr sein. Und auch die Allianzen, die man versucht einzugehen oder versuchte einzugehen mit Partnerschaften, beispielsweise in China oder in anderen Ländern, in den USA, ist es ja gänzlich gescheitert, damals mit Chrysler und so weiter, die funktionieren ja auch nicht. Also ich sehe, dass die Automobilindustrie in den nächsten Jahren in Deutschland wahrscheinlich an Bedeutung und über ein, zwei Jahrzehnte an massiv an Bedeutung verlieren wird. Ja, leider.
Aber was heißt das dann auch für die Wirtschaft bei uns? Das sind ja Einbußen, wir hatten es ja eben schon darüber, Rüstung und Automobile. Das ist das, was uns ja, ich möchte mal sagen, den goldenen Löffel beschert hat. In deine Kindheit ist noch weiter zurück als meine, aber diese Zeiten sind ja dann dadurch vorbei und die Zukunft wird nicht besser.
Nee, es ist ja auch inzwischen sowieso schon so, dass viele Produktionsstandorte outgesourced sind. Also ich hatte es eben schon gesagt, dass man im Herzen von München Autos baut, das ist schon ein Luxus, den man sich auch leisten können muss. Ja? Also viele, viele Standorte, gerade auch für die anderen Märkte, also die Märkte für die Autos für die USA werden alle in den USA gebaut, die Autos für China werden alle in China gebaut. Selbst in Afrika baut man jetzt Produktionskapazitäten auf, die deutlich, die Zahlen deutlich nach oben steigern werden. Unabhängig von den ganzen anderen Entwicklungen wird der Automobilstandort oder der Produktionsstandort in der Automobilindustrie in Deutschland an Bedeutung verlieren. Allein schon wegen den extrem gestiegenen Energiekosten, da kommen wir ja gleich auch nochmal zu, ja. Weil ein Auto kostet eben Energie, man muss Bleche walzen und all sowas, Lackierungen, das ist alles ein sehr energieintensives Business. Wir alle haben diese riesengroßen Produktionsstraßen vor Augen. Das kann man auch nicht mit alternativen Energien über Nacht betreiben und deswegen bauen wir ja auch jetzt schon selbst die Autos, die in Deutschland zugelassen werden, größtenteils beispielsweise in Osteuropa.
Stefan, bevor wir auf das Energiethema kommen, lass uns noch mal kurz darüber sprechen. Gut, man sollte jetzt als Anleger wahrscheinlich nicht auf die Automobilbranche setzen, besonders nicht auf deutsche Autobauer im klassischen Sinne. Aber auch was die Rohstoffe oder der Rohstoffmarkt angeht, war es ja im vergangenen Jahr jetzt nicht so rosig. Ich habe schon im Vorfeld gesagt, 80% ging es für Lithium im letzten Jahr nach unten. Wie kann das denn sein, wenn nach wie vor die Nachfrage so hoch ist?
Also es passt auf den ersten Blick nicht zusammen, aber es gibt natürlich immer irgendwelche Gründe. Und am Ende des Tages ist die Börse dann doch logisch. Es dauert nur manchmal was, bis man verstanden hat, warum es passiert ist. Also erstens ist es stark runtergegangen, weil es vorher stark raufgegangen ist. Das ist ein ganz dummer Spruch, aber es ist einfach mal so. Die Lithiumpreise sind extrem gestiegen und sie sind extrem gestiegen, vor allem aufgrund der Gier der Anleger. Denn gerade Rohstofftitel werden sehr, sehr häufig, weil sie als sehr kleines Unternehmen anfangen, aber wenn sie dann erfolgreich sind, sprich aus einem ersten Pfund, aus einem ersten positiven Bohrergebnis am Ende des Tages eine Mine wird, was in nur 1-2% der Fälle überhaupt passiert. Aber wenn es passiert, dann können sich solche Unternehmen vertausendfachen. Das klingt jetzt abwegig, es ist aber so. Weil man kauft sich so ein Grundstück für ein paar hundert Dollar, so ein Bohrequipment kostet auch nicht viel. Aber wenn ich dann dort eben einen Rohstoff in einer Menge X finde, dann ist der nun mal da. Und anders als ein Geschäftsmodell von Kodak, das plötzlich über Nacht verschwinden kann, ist der Rohstoff eben nicht weg. Und wenn ich das dann eben schaffe, bis hin zur Förderung, können diese Aktien sich auch wirklich extrem gut entwickeln. Deswegen sind die Käufer der ersten Stunde häufig Kleinanleger, weil ein Fonds natürlich in solche Unternehmen gar nicht rein investieren kann. Und die lassen sich häufig leiten von sogenannten Promotern und anderen, weil diese Aktien wirklich stellenweise beworben werden wie Sauerbrot und Fundamentaldaten überhaupt gar keine Rolle spielen, weil kein Mensch kann mir sagen, finde ich jetzt genug oder finde ich nicht genug. Kein Mensch kann mir anfangs sagen, was kostet mich das Ganze rauszuholen. Kein Mensch kann mir sagen, wird es Probleme geben. Während ich bei einem gestandenen Unternehmen, was produziert, was in einem Weltmarkt tätig ist, was Steuern zahlt, was Gewinnmargen hat, da kann ich das anders berechnen. Deswegen gehen da seriöse Investoren rein. Deswegen sind sie alle in diesen Lithium, in dieses Bottleneck Lithium reingegangen und haben alle möglichen Unternehmen dieser Welt im Lithiummarkt gekauft. Deswegen sind die ganzen Aktien explodiert. Und als diese Elektronachfrage real wurde, als die Leute tatsächlich gemerkt haben, das kommt und es gibt jetzt Beschlüsse, EU 2035, wobei das natürlich auch nochmal überprüft und vielleicht verschoben werden kann. Die Engländer haben es jetzt ein bisschen verschoben. Also wo man gemerkt hat, es kommt, das gab ja vor 2-3 Jahren, diesen, da musste ja alles über Nacht extrem schnell nachhaltig werden. Da war eben noch nicht genug da an Lithium, weil es wie gesagt dauert, um die Kapazitäten hochzuholen. Deswegen haben sich alle versucht, Kapazitäten zu sichern und haben eingekauft. Deswegen sind die Preise extrem gestiegen mit auch noch nicht so viel Volumen. Was jetzt passiert ist, dass die Leute langsam sicher verstehen, okay, es entwickelt sich. Und die Chinesen vor allem mit ihren Vorräten den Markt fluten und damit dafür sorgen, dass auf diesen niedrigen Niveaus aussichtsreiche Projekte, die wir in der Zukunft brauchen, nicht entwickelt werden, weil da nicht rein investiert wird, weil er sagen, gibt ja genug, der Preis ist so gesunken, wir brauchen keine neuen Projekte. Und das ist der ganz große Trugschluss, dass man an den Preis eines Rohstoffs nicht die Qualität und die tatsächliche Nachfrage ableiten kann. Ich kann das, bei einem Auto kann ich das. Wenn irgendeine seltene Edition von einem neuen Elfer rauskommt, dann ist die auf dem Gebrauchtwagenmarkt teurer als auf dem Neuwagenmarkt, weil man die eben neu gar nicht mehr bekommt oder auch bei einer Rolex oder sowas. Die Rohstoffpreise sind jetzt so niedrig, dass Projekte, die wir in Zukunft brauchen, weil die Minen, die jetzt agieren und operieren, die laufen ja irgendwann leer, nicht entwickelt werden. Und damit ist der nächste Preisanstieg vorprogrammiert. Mit absoluter hundertprozentiger Sicherheit vorprogrammiert. Und deswegen ist jetzt wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, in die richtigen Unternehmen rein zu investieren.
Also du meinst raus aus den Automobilbauern, rein ins Lithium?
Also das kann man so machen. Also es gibt sicher nicht die einzige Möglichkeit. Aber gerade wenn ich jetzt in deutschen Automobiltiteln immer noch relativ hoch investiert bin und teile die Ansicht, die wir beide jetzt hier rausgearbeitet haben, dann ist es sicherlich nicht unattraktiv, auf diesen extrem niedrigen Lithium- und auch anderen Batterierohstoffen Preisniveaus dort zuzugreifen. Je nachdem, wie viel Risiko man nehmen möchte, nimmt man sich entweder einen großen Produzenten, der mehr oder weniger 1:1 von den Weltmarktpreisen abhängt, oder man geht eben ein Stück tiefer zu Unternehmen, die erst in der Entwicklung sind.
Nenn doch mal Namen. Ich meine, die wenigsten werden wahrscheinlich tatsächlich Lithium-Unternehmen kennen.
Ja, aber es gibt so viel, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer mit der Namensnennung. Die ganz großen Produzenten, die sind ja bekannt. Und bei den kleineren, da tue ich mich wirklich schwer, weil das sind Unternehmen, die haben Market Caps von 5 bis 10 Millionen. Die Leute können natürlich auf unsere Homepage gucken, da steht einiges drauf. Aber es ist wirklich so, dass man dort stark selektieren muss. Und ich würde jedem empfehlen, sich selbst auch ein bisschen Gedanken zu machen, weil man das, dadurch, dass es wirklich ein Handwerk ist, man kann es relativ gut nachvollziehen. Ja? Man sieht, in welchem Land die Unternehmen tätig sind, man sieht, welche Nachbarprojekte es gibt. Es ist relativ viel gut dokumentiert. Die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, da machen wir immer Videos vor Ort, ich fliege überall hin. Also bei den Unternehmen, die so in Richtung Produktion gehen, da gibt es Aktienkurse, die haben sich genauso um 90% reduziert. Die werden sich auch alle wieder verdoppeln, verdreifachen und verfünffachen.
Final mit der Elektromobilität, für wie realistisch hältst du tatsächlich, du hast eben 2035 schon mal angesprochen, den Switch vom Verbrenner hin zum Elektroauto? Gerade jetzt, wenn man das Ganze bei uns mal in Deutschland sich anschaut, die Subventionen fallen weg, es kann sich lange nicht jeder ein Elektroauto leisten, die im fünfstelligen Bereich losgehen. Wie realistisch ist das? Denn trotzdem auch, ja, der Trend geht ein bisschen weg vom Auto, aber es gibt einfach viele Gegenden in Deutschland, wo du auf das Auto angewiesen bist.
Also, ob es 2035 oder vielleicht in dem Worst Case aus Sicht der Regierungen 2040 wird, weiß ich nicht. Aber ich denke, es wird kommen. Ich denke, es wird kommen. Und es ist auch so, ich nenne das immer so eine Stammtischdebatte. Mit jedem, mit dem du sprichst, der ein Elektroauto hat, ist total begeistert und sagt, er hat noch nie ein Problem gehabt. Hm. Und mit ein bisschen Umstellung in seinem Fahrmanagement klappt das auch. Jeder, der kein Elektroauto hat, sagt, das funktioniert ja nie und es gibt keine Tankstellen und die Reichweite ist zu niedrig und im Winter, wenn ich die Heizung anmachen muss, im Sommer die Klimaanlage und ich weiß nicht was. Also Tatsache ist, dass 95% aller Deutschen weniger als 50 Kilometer am Tag fahren.
Fährst du ein Elektroauto?
Ja, unter anderem. Also okay. Das ist das Nächste. Ja? Also im Moment haben die meisten eben zwei Autos. Also mehr als 95% der Leute fahren weniger als 50 Kilometer am Tag. Da ist ein Elektroauto absolut machbar. Kaum irgendjemand weiß heute nicht, dass er morgen plötzlich 600 Kilometer fahren muss und muss sich seine Fahrt irgendwie organisieren. Diejenigen, die schon ein bisschen älter sind und die Einführung des flächendeckenden Handynetzes mitbekommen haben. Anfangs konnte man auch nur in Großstädten telefonieren.
Ja, das stimmt.
So, und wenn man sich jetzt mal anguckt, dass überall diese Elektrozapfsäulen gebaut werden und dass auch immer mehr werden und auch in den Tiefgaragen und so weiter, die nachgerüstet werden, dann kann man schon erkennen, dass das zukünftig auch irgendwann mal flächendeckend sein wird. Je ländlicher man ist, je mehr haben die Leute Eigentum. Das heißt, ich muss jetzt nicht irgendwie hier wie in der Frankfurter Innenstadt, wenn ich zur Miete in einem Wohnblock wohne, mir was suchen, sondern dann kann ich selber das Ganze machen. In Spitzenzeiten, wie beispielsweise Urlaubszeiten, dann werden eben große Batterie-LKWs an den Brenner gefahren und dann kann man dort tanken. Also was die Autos werden besser, das heißt, sie können weiter fahren. Immer weniger Leute werden auch mit dem Auto in Urlaub fahren. Und das mit dem Leisten ist ein Thema, wird sich aber auch regulieren, weil, wie gesagt, die Autos an sich nicht mehr so komplex sein werden, mehr Kunststoffe und so Recyclingmaterialien eingebaut werden. Und was halt passieren muss, ist, dass, und das hatten wir, wir hatten den ersten Elektroauto-Boom, du erinnerst dich, vor 2 Jahren waren die Zulassungszahlen viel besser als erwartet.
Ja, aber da gab es auch Subventionen.
Ja, und wenn man mal auf die Straßen guckt, ganz besonders in Deutschland auf die Straßen guckt, die Elektroautos, die hier rumfahren, sind alle teuer.
Das sind zum Großteil Tesla,
so,
ja.
Deswegen, und noch teurer. Also viele Porsches vor allem auch beispielsweise, aber auch viele Teslas, stimmt schon. Warum ist das so? Die reichen Leute gucken nicht so sehr aufs Geld, meinen, wenn sie ein Elektroauto kaufen, dann tun sie auch was Gutes, haben alle aber auch noch ein anderes Auto und wohnen im Zweifel im Eigentum, wo sie die Möglichkeit haben zu laden. Was nicht passiert im Moment, ist, dass die Leute, die eben Kleinwagen fahren und die normalerweise alle 5 Jahre ein neues Auto kaufen, dass die auf ein Elektroauto umswitchen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen sind die Autos teurer geworden durch die höheren Zinsen und die Finanzierung. Das ganze Leben ist teurer geworden. Man muss sich nicht jede 5, 6 Jahre ein neues Auto leisten. Die sind auch, die rosten auch nicht mehr und so weiter. Das heißt, man kann auch mal 2, 3 Jahre länger warten. Plus, es gibt natürlich diese Unsicherheit, wenn ich mir jeden Tag mal einen Parkplatz suchen muss für mein Auto, wo kriege ich im Zweifel diesen Strom her? Aber das reguliert sich über die Zeit und das ist so eine Welle, wenn die einmal losgetreten ist, dann wird es auch funktionieren und dann kommt auch die nächste große Nachfrage.
Was ist denn dein Elektroautobauer-Favorit?
Also auch da kommt es ja darauf an, welche Zielgruppe man jetzt angeht. Also die technisch besten Autos baut natürlich Porsche, da brauchen wir, glaube ich, hier in Frankfurt oder generell in Deutschland nicht drüber zu reden. Aber die Elektromobilität an sich, die Technik für die Elektroautos, also die massentaugliche Technik, die ist eigentlich fast überall das Gleiche. Der Elektromotor an sich, der ist, das ist ein Wegwerfprodukt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, der kostet kaum noch Geld und je nachdem, wie groß das Auto ist, habe ich halt 1, 2 oder wegen mir auch 4 Motoren an den Rädern dann. Die erhöhten Fahrleistungen, die sind sowieso nur in ganz wenigen Ländern dieser Welt nötig. Ich glaube, das kommt jetzt eher darauf an, die reduzierten Anforderungen ans Auto, auch in Richtung Carsharing, wenn man mit jungen Leuten redet, in ein Produkt umzubauen, was funktioniert. Und da ist Tesla beispielsweise, auch wenn ich Tesla natürlich nicht ganz so gut finde, sehr gutes Beispiel. Die haben ganz, ganz wenige Modelle. Das macht das natürlich viel, viel günstiger, als wenn ich so eine Modellplattform habe. Die haben ganz, ganz wenige Modelle, sind auch wenig innovativ, muss man ehrlicherweise sagen. Die Autos gibt es vom Optischen her seit 10 Jahren, da ändert sich nicht viel. Jetzt haben die diesen komischen Truck in den USA gebracht.
Ja, da kommt auch noch dieser Redwood nächstes Jahr, der soll ja so ein bisschen günstiger sein.
Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, dass VW in seiner Palette 10, 12, 15 Autos hat und Tesla hat 3 oder sowas.
Aber VW ist ja auch viel älter. Also,
ja, aber genau, das war immer schon so, das machen wir es auch weiter.
Nein,
so.
Aber VW hatte viel mehr Zeit, eine Bandbreite an Automobilen anzubieten, von klein bis Fahranfänger, bis, weiß ich nicht, Familienkutsche, bis SUV und so weiter. Das meine ich damit.
Ja, aber es zeigt ja, das geht, klar, man kann auf jeden Rücksicht nehmen, man kann aber auch sagen, wir haben hier ein gutes Auto, friss oder stirb. Und anscheinend funktioniert es und ganz viele Leute kaufen sich Teslas. Und also diese Reduzierung, die Reduzierung der Flotte, die macht schon Sinn, weil natürlich die Kosten brutal reduziert werden. Also ich glaube, in Deutschland ist insgesamt am breitesten und besten aufgestellt, meines Erachtens BMW, wie ich das so sehe. Ich bleibe dabei, VW wird riesengroße Probleme bekommen. Ich meine, mir gefallen die Autos nicht mehr. Das Markenimage ist irgendwie überhaupt nicht mehr da. Man hört eigentlich nur von Problemen im Konzern, sowohl in Wolfsburg als auch in China und so weiter. Das Auto ist irgendwie überhaupt nicht mehr bedeutend. Die gesamte das ist gerade auch für jüngere Leute wichtig, die ganze Konnektivität in dem Auto selbst ist überhaupt nicht zu vergleichen mit chinesischen oder anderen Autos. Sind die wirklich hinterher. Also Tesla, muss man ehrlicherweise sagen, das, was sie bis jetzt geschafft haben, ist bombastisch und haben auch das Ganze sicherlich mal um 2, 3 Jahre beschleunigt. Ob das alles so bleibt, das ist genauso wie mit dem Stammtisch. Die Leute, die keinen Tesla haben, finden ihn fürchterlich. Die Leute, die einen haben, finden ihn genial. In Deutschland, glaube ich, wie gesagt, ist BMW erstmal, gerade auch mit der Mini-Flotte beispielsweise, also mein Elektroauto ist ein Mini, mit der Mini-Flotte decken sie natürlich auch eine Zielgruppe ab. Und das auch noch mit coolen Autos. Ich meine, VW Polo ist auch ein Kleinwagen, aber das ist ja nicht so, dass die jungen Leute sagen, ich hätte gern Polo. Die wollen alle ein Mini haben oder ein Smart.
Das spricht für dich, dass du jetzt nicht so ein Statussymbol Elektroauto hast, muss ich tatsächlich sagen.
Ich bin aber auch nicht, also ich bin aber auch der typische
Autofahrer. Du bist in der Stadt unterwegs.
Ich bin der typische Autofahrer. Ich bin einer von denen, die keine 50 Kilometer fahren. Wenn ich hier in der Stadt unterwegs bin oder ich fahre einmal zu irgendwelchen Freunden nach Bad Homburg, da muss ich jetzt nicht mit einem e-tron oder irgendwie sowas fahren. Ja? Klar, wenn ich jetzt jede zweite Woche nach München fahren würde mit dem Auto, das würde ich jetzt auch nicht mit dem Mini machen. Allein schon dadurch, dass der bei 150 abgeregelt ist und wahrscheinlich eine Reichweite von 200 Kilometern hat.
Lass uns noch mal über das Thema Energie an sich sprechen. Man möchte natürlich gerade aufgrund der Problematik, die wir durch den Ausbruch des Ukraine-Kriegs erlebt haben, weg von der Abhängigkeit anderer Länder, weg von dem klassischen Rohstoffproblem, was wir schon seit Jahren haben, möchte das Ganze natürlich auch etwas grüner gestalten. Es dauert seine Zeit und es ist schwierig. Viele sagen, naja, die Pläne liegen schon lange in sämtlichen Schubladen. Man setzt überwiegend auf Windkraft, viel wieder auf Solar. Hat sich Fristen gesetzt, die relativ unrealistisch sind, gerade auch, wenn sie auf den Verbraucher abgewälzt werden. Wo siehst du die Problematik, dass man sagt, wir setzen jetzt komplett auf grünen Strom, den wir nach wie vor für die Produktion brauchen, Strom an sich brauchen, und weg von sämtlichen Abhängigkeiten anderer Länder?
Also das alles in Summe umzusetzen, ist in erster Linie zeitlich nicht in dem Rahmen machbar, in dem wir uns selbst gesetzt haben. Ja. So, die Solarindustrie, ich meine, Deutschland ist, glaube ich, es gibt kein Land, was mehr Solarzellen irgendwie auf den Dächern hat als wir, aber das kommt alles aus China. Gut, lass es aus China kommen, ist egal. Wenn wir es aus China kaufen und wir produzieren damit hier grünen Strom, ist das in Ordnung. Da ist der Grenznutzen noch nicht erreicht, aber so viele Flächen gibt es inzwischen gar nicht mehr. Ist ja auch eine bauliche Frage. Ich kann auch nicht jede Halle mit Solarzellen zupflastern und so weiter, weil das Dach das alles gar nicht aushält. Die Windenergie ist eine gute Alternative, gerade im Norden, wo wir wenig Bevölkerung und viel Wind haben und so weiter. Da kommen wir dann wieder auf die Probleme, die wir eben schon besprochen haben. Ich brauche erstens seltene Erden, weil in den Batteriemagneten sind eben seltene Erden drin und ohne die geht mal gar nichts. Die muss ich erstmal finden und die muss ich auch einkaufen. Und da haben wir auch wieder einen Engpass, was die Menge angeht. Und ich muss diese Dinger bauen. Wenn ich da richtig informiert bin, wenn man das Ziel 2030 einhalten will, muss man am Tag irgendwie 30 Windräder aufstellen.
Ich hatte es mir aufgeschrieben, lass mich schauen, man muss pro Tag... Nein, wo habe ich es denn geschrieben? Doch. Man möchte unabhängiger werden. Man muss 30 pro Tag aufstellen und die müssen gewartet werden. Und alleine dafür braucht man schon Unmengen, die wir so nicht haben, an Rohstoffen und an Geldern vor allen Dingen.
Ja, ich brauche ja auch Metall und also ein Gramm Beton. Ich muss Löcher buddeln. Also ich glaube tatsächlich,
Kupfer
werden im Moment...
Viel dabei.
Kupfer ist überall dabei. Kupfer, da können wir eine Woche drüber reden. So, ich glaube, im Moment werden 3 oder 4 Windräder am Tag gebaut oder gehen in Betrieb, aber eins kippt auch um. Also sind wir von der ganzen Sache so dermaßen weit weg, dass wir das natürlich nicht ansatzweise erreichen. So, dass man dort sicherlich sagen muss, okay, das wird nach hinten rausgezögert. Was gut ist, finde ich, und das kann ja jeder an sich auch nochmal ausmachen, dass das Verständnis in der Bevölkerung zum Energiesparen mal deutlich größer geworden ist. Ist klar, wenn es teurer wird, dann mache ich eben nicht so warm und mache das Licht auch schon mal aus. Da kann man einiges machen. Was eine Katastrophe ist, aber trotzdem zur Lösung beiträgt, ist, dass die energieintensive Industrie abgewandert ist. Das klingt jetzt ein bisschen
makaber,
aber so. Und was noch, ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt hier im Fernsehen gehen darf, aber das Dümmste, was natürlich jemals gemacht worden ist, ist der Ausstieg aus der Atomenergie. Weil das Ganze... Die Argumentation kann man ja noch halbwegs nachvollziehen, wenn man aber mal auf die Landkarte guckt und guckt, wie viele Atomkraftwerke um Deutschland drumherum stehen, dann ist es natürlich absolut völlig abwegig. Es ist immer noch zurückdrehbar.
Würde aber nicht passieren.
Ich bin mir da nicht so sicher. Also es hängt sicherlich davon ab, wie die nächste Wahl ausgeht. Ich wage mal zu vermuten, dass ein CDU-Bundeskanzler demnächst wieder an der Macht ist und glaube auch, dass die FDP irgendwie mit dabei ist. Und in so einer Dreierkonstellation ist dann der dritte Partner, vielleicht die Grünen, dann auch immer mal wieder zu Eingeständnissen bereit. Also in der Dreierkonstellation muss sich irgendeiner immer zu irgendwas durchringen lassen. Ich weiß es nicht, aber damit könnten wir über Nacht ganz, ganz schnell und übrigens in Brüssel auch inzwischen als grüne Energie anerkannt, große Probleme deutlich reduzieren. Die Atomenergie ist ja inzwischen als klimafreundlich anerkannt und sie ist es ja nun mal tatsächlich auch. Ein Atomkraftwerk ist jetzt nicht zu vergleichen mit einer Kohlemine.
Nein, das ist nicht. Aber du gehst davon aus, dass bei der nächsten Regierung, die gewählt wird, es tatsächlich aufs Tableau kommen könnte, dass Atomkraftwerke wieder angeschaltet werden. Es hat ja teilweise der Rückbau schon begonnen.
Noch nicht. Der Rückbau hat begonnen bei welchen, die viel älter sind. Also tatsächlich werden die quasi so ein bisschen auf Eis gelegt. Man könnte aber auch neue bauen. Es werden auf der Welt an jeder Ecke neue gebaut. Und dann könnte man auch vielleicht nochmal Sicherheitsbedenken, die irgendwo bestehen, ausräumen. Also wenn ich CDU-Politiker wäre Oder gehen wir mal davon aus, dass die FDP auch in die nächste Regierung reinkommt, wobei ich das noch nicht so ganz weiß. Mhm. Aber wenn ich CDU-Politiker wäre, dann würde ich zumindest die Möglichkeit der Rückkehr zur Atomkraft in einen Koalitionsvertrag zumindest mal reinschreiben.
Was würde das für das Wirtschaftswachstum, für die Kosten vor allen Dingen auch bedeuten? Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir enorme Ausgaben haben, die nicht weniger werden. Gerade wenn man sich jetzt mal die Eskalationen anschaut, wenn man sich auch mal die Ausgaben für Rüstung, NATO etc. pp. Anschaut. Was glaubst du, welche Auswirkungen das hätte, wenn man tatsächlich den Weg einschlagen würde?
Also die Atomkraftwerke, die jetzt on hold sind, wieder in Betrieb zu nehmen, kostet quasi nichts, weil die alle abgeschrieben sind. Und die Anlaufkosten von ein paar Milliarden, die hat man in kürzester Zeit durch die Stromproduktion wieder eingefahren. Wenn man sich, egal mit wem man redet, aus der Wirtschaft nach Standortnachteilen erkundigt, ist der Standortnachteil Nummer eins die Energie. Und dann kommt ganz lange nichts. Dann kommt jetzt seit neuestem unsere Streikgier, die jetzt hier so lange über sich aufkommt, ja. Aber Deutschland ist es gibt keinerlei Einschränkungen auf der politischen Seite. Wir sind trotz allem ein sicheres Land. Unsere Bürokratie ist jetzt nicht ganz so dramatisch, dass das eine Unternehmensgründung oder was so weit im Weg steht, dass das nicht funktioniert. Unser Grundbuch ist ordentlich, hier gibt es keine Korruption. Es ist alles okay. Wir haben im Gegenteil hochintelligente junge Menschen, wir haben gute Universitäten, wir haben Unternehmen von Weltmarktpositionen. Wir haben Industrien, die wir mit erfunden haben, wo wir zu Hause sind, wo wir sehr, sehr gut sind. Aber die Energiekosten, die sind die totale Katastrophe für die Automobilindustrie, für die Stahlindustrie, für die Chemieindustrie. Und das sind nun mal die drei Industrien, die bei uns hier ganz groß sind. Und wenn ich dort eine nachhaltige Veränderung, die ich ja mit Atomstrom beispielsweise herbeiführen würde, darstellen könnte, dann würden die Unternehmen, ist ja nicht so, dass das jetzt abgeschlossen ist, die Unternehmen denken ja weiter darüber nach, abzuwandern. Die Energiekosten gehen ja nicht weiter runter. Und wir haben eben auch die Diskussion, dass wir eben Rohstoffe aus Ländern importieren müssen, mit denen wir eigentlich nicht zusammenarbeiten wollen. Katar beispielsweise und vielen anderen. Die hätten wir auch ein Stück weit vom Tisch. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir leben ja in einem dynamischen Prozess. Das ist mal positiv und mal negativ. Ich glaube, vor 15 Jahren, klar, irgendwelche Politikstrategen vielleicht, aber wenn man mal ehrlich ist, vor 15 Jahren waren die Russen doch irgendwie alle nette Menschen und wir dachten, Europa wächst zusammen und jetzt haben wir einen Krieg. Wer weiß denn, wer es in 10 Jahren ist, wer da der neue Feind ist? Wenn da im Nahen Osten das alles eskaliert, dann und Katar bewegt sich auf die falsche Seite, um nur mal irgendein Beispiel zu nehmen, dann haben wir da auch wieder ein Problem. Was ist denn, wenn die Amerikaner unter Trump auf alle möglichen Exporte, alle möglichen Zölle und Kosten draufbauen und sagen, wir machen wirklich nur noch alles für uns. Also Trump beispielsweise würde den Ausstieg aus dem Verbrenner wahrscheinlich ja erstmal auf Eis legen. Aber über den reden wir jetzt nicht. Nee. Aber wir können ja jetzt nicht von dem Status quo ausgehen, dass wir sagen, okay, mit den Russen arbeiten wir nie wieder zusammen. Auch das wird mal irgendwann wieder aufgeweicht werden, wenn der Krieg mal rum sein sollte. Irgendwann wird 5, 6 Jahre später, wird das wieder fast so sein, wie das vorher war. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil es halt immer so ist. Wenn da jemand anderes an die Macht kommt und die Dinge verschieben sich vielleicht ein bisschen. Vielleicht wird es auch noch schlimmer, ich weiß es nicht. Aber ich meine, gerade wir in diesem Land können heilfroh sein, dass die Politik auch mal vergisst. Und wenn andere Menschen die Verantwortung haben, dass sich Dinge auch ändern können. Aber wer weiß denn, wer in 10 Jahren jetzt der Bösewicht ist? Und dass da im Nahen Osten einiges schiefgehen könnte. Also in Gegenden, wo wir im Moment jetzt einen großen Teil der Energie neu von beziehen. Norwegen sehe ich da jetzt nicht so sehr. Also das Hydrogen Power aus Norwegen ist, glaube ich, okay. Aber wir müssen gucken, dass wir viel weniger verbrauchen und dass wir viel mehr tatsächlich bei uns und in Ländern produzieren bzw. einkaufen, wo wir uns hundertprozentig sicher sein können, dass da im wahrsten Sinne des Wortes nichts anbrennt.
Stefan, final in maximal 2 Sätzen. Wo siehst du Anlagemöglichkeiten, die zukunftsträchtig sind, gerade im Bereich der erneuerbaren Energien und der grünen Energie?
Also ich würde tatsächlich jetzt bei diesen kritischen Rohstoffen mir Unternehmen raussuchen, die relativ weit sind, aber noch nicht produzieren, weil da der Hebel relativ groß ist. Und ich würde mir, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, ich würde mir die gesamte Recyclingbranche angucken. Du hast Kupfer erwähnt, mehr als 50% des Kupferverbrauchs in Deutschland kommt aus recyceltem Kupfer. Und in Zukunft wird es beispielsweise so sein, dass die größte Lithiumquelle der Welt wird nicht mehr irgendwo in Brasilien oder Argentinien oder Australien sein, sondern wird auf der Straße sein, weil die Batterien, die ja nach 4, 5 Jahren ausgelutscht sind, wie man so schön sagt, die können mit bereits heutiger Technologie zu 95% kann man das Material zurückgewinnen. Und das ist ja dann auch eine sichere Quelle. Und zukünftig werden die Automobilhersteller oder die Batteriehersteller sicherlich auch verpflichtet werden, dieses Recycling zu machen.
Das heißt, man kauft ein Auto, gibt die Batterie nach 5 Jahren zurück und baut eine neue wieder ein, eine recycelte.
Entweder das oder das ganze Auto geht, wenn es zurückkommt, nimmt der Automobilhersteller das Auto zurück und recycelt die Batterie. Aber dass die Batterien früher oder später mal ausgetauscht werden, kann sein. Die Alternative ist, dass sie so viel besser werden, dass sie eben nicht mehr so viel Leistung verlieren. Aber früher oder später ist die Batterie hin und dann wird die eben nicht weggeschmissen, sondern wird komplett recycelt. Und je mehr Autos ich auf der Straße habe, je mehr Elektroautos ich auf der Straße habe, je mehr Rohstoffe hole ich natürlich darauf aus zurück. Wie geht es ja bei Kupfer heutzutage auch schon so. Da gibt es ja ganze Industrien. Ich meine, es gibt ja Kupferklau draußen.
Also ja, jüngst wieder.
Eisenbahnstrecken, genau. Oder auch in Hamburg. Das sind eben Rohstoffe, die haben nun mal einen Wert, an die man relativ leicht rankommt. Und das Recycling dieser Batterien wird auf jeden Fall stattfinden, weil auch umgekehrt, sind es doch schon mehr als 2 Sätze, aber der Weg eines normalen Autos bis heute ist ja so, dass es in Deutschland gebaut wird, in Deutschland zugelassen wird, meist als Firmenwagen, dann 1 oder 2 Mal gebraucht hier verkauft wird, dann wird es nochmal nach Osteuropa verkauft, dann wird es nach Afrika verkauft. Mhm. Das klingt jetzt auch wieder makaber, ist aber so. Mit einem Elektroauto wird das so nicht mehr passieren, weil man so schnell überhaupt nicht den Standard und die ganzen Werkstätten und so, die Autos heutzutage reparieren können, die sind überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit der ganzen Elektronik. Und die funktionieren auch nicht so gut in Ländern, die Wüstensand haben und sowas. Diese Robustheit ist halt nicht mehr so sehr da. Also von daher, Batterierohstoffe kann man sich auf jeden Fall angucken. Die Preise sind so weit runter, wie sie kaum noch weiter fallen können. Es ist auch ein Boden eingetreten, ja. Und die Leute verstehen inzwischen eben auch, dass durch diese niedrigen Preise die Investitionen fehlen und dass eben die nächste Nachfragelücke entsteht, die spätestens 2027, 2028 da ist. Und dann eben gucken, wer recycelt. Und da gibt es viele Firmen, die auch noch nicht so groß sind, die noch nicht so auf dem Parkett sind. Zwar börsennotiert, aber noch nicht so groß sind, weil natürlich im Moment noch nicht so viel recycelt wird. Und Mercedes hat beispielsweise einen Partner, mit dem sie das exklusiv machen und auch das erste Werk jetzt in Betrieb genommen haben, was auch von der Bundesrepublik subventioniert worden ist. Also dort fließen auch ganz, ganz große Gelder rein, weil das natürlich ideal ist, weil man keine Mine braucht.
Das halten wir so fest. Lieber Stefan, ich sage herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch, die Hinweise natürlich auch auf die Problematik und die Zukunft, die uns ja sehr wahrscheinlich dann erwartet und nicht nur rosig aussieht. Liebe Zuschauer, ich danke natürlich auch Ihnen und ich hoffe, dass trotzdem das ein oder andere Thema für Sie mit dabei war, was Investitionen angeht, was aber natürlich auch den Fortschritt angeht und wie man mit der Zukunft umgeht, ohne alles schwarz zu malen. Danke für heute und bis zum hoffentlich nächsten Mal bei Future Markets.
Danke.